Dann wähl mal bitte aus, wo willst du den Schwerpunkt legen und wie stark? Also die 80-20-Regel oder 40-10 oder was immer man nachher nimmt, weil wir werden nie alles zur selben Zeit auf das höchste Niveau heben können. Und ich glaube, da geht es darum, in einer guten, verlässlichen Struktur zu verstehen, erstens, was ich gerade sagte, was will ich, was wollen meine Stakeholder heute und morgen? Ja, und in welchen Bereichen tangiert mich das und wo will ich auch wie gut oder wie mittelmäßig sein?
Willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Heute die 69. Ausgabe. Und heute habe ich einen Gast vor dem Mikrofon, der ist vor 4 Jahren, fast exakt an diesem Tagesdatum, schon einmal Gast gewesen. Damals war unter anderem Aspekt und Blicklicht. Wir haben damals über Risikomanagement und über Ungeheuer, Meeresungeheuer gesprochen und all das, was dazugehört. Und heute treffe ich ihn wieder und er ist heute mein Gast. Es hat sich sehr, sehr viel getan. Darüber sprechen wir natürlich über die letzten 4 Jahre. Herzlich willkommen, Harald. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Semir. Ja, und ich freue mich, 4 Jahre später wieder dabei sein zu dürfen, sogar ganz devot.
Harald, bevor wir natürlich über das Heute und Jetzt sprechen, müssen wir natürlich einmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Du warst jahrelang bei Control Risk tätig und hast dort das operative Geschäft in Zentral- und Osteuropa verantwortet. Vielleicht ein paar Sätze. Was hat dich denn bewogen, diesen Schritt zu tun?
Ein Hinzubeschreiben ist immer schöner als ein Weg von. Und tatsächlich ist es das Hinzu. Ich häute mich eigentlich alle 10 Jahre. Und diese 10 Jahre waren jetzt auch bei Control Risks um. Und ich habe mir immer vorgenommen, das letzte berufliche Jahrzehnt in eigener Verantwortung aktiv zu werden und wirklich einen Unterschied machen zu können, ausgehend von den Fähigkeiten, den Neigungen, Leidenschaften und auch den Netzwerken, die ich dann aufgebaut habe. Ja, ich bin jetzt 55. Wenn ich so ein Jahrzehnt noch erleben möchte beruflich, dann ist das ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Und es passt auch irgendwo fast 10 Jahre PricewaterhouseCoopers, fast 10 Jahre Mazars, fast 10 Jahre Control Risks. Und jetzt hoffe ich, dass ich dieses Mal die 10 Jahre voll bekomme.
Es sind einfach immer so Episoden. Ich glaube, es ist eine gute Zeit. Und warum, wenn ich jetzt wandern? Jetzt haben wir, wenn wir jetzt 4 Jahre nochmal zurückblicken, ne? Hat sich ja viel getan. Wir hatten Corona erlebt, ja, Pandemie, alles drumherum. Du bist ja auch so ein Risikobeobachter. Wenn du jetzt mal heute zurückblickst, die letzten 4 Jahre, was hat sich denn so ein bisschen, was hat sich verändert in der Welt und vor allen Dingen in Bezug auf die Unternehmen, für die ich ja natürlich immer mich besonders interessiere und du ja natürlich auch. Wenn man mal so einen Blick auf das Risikomanagement, das Risikobetrachtung so aus deiner Erfahrung heraus anschauen, wie ist der Stand der Dinge heute?
Ja, da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das beantworte. Also die Welt ist dynamischer geworden. Die Welt ist auch komplizierter geworden. Und erstaunlicherweise hat sich im Risikomanagement seitens der Unternehmen sehr, sehr viel getan. Nicht zuletzt auch durch die Pandemie und dadurch, dass man mal 2, 3 Mal kalt erwischt worden ist und trotzdem mit einem blauen Auge davon kam. Aber die Anforderungen sind auch gestiegen und ich würde einfach mal die These formulieren, die Lücke zu dem, was man können müsste, ist keineswegs kleiner geworden. Und das ist die Krux an der Sache. Wir haben es heute mit so schnellen Entwicklungen zu tun, die auch so dramatisch sein können, dass man fast schon auf Tagesbasis sein Risk Register einem Review unterziehen sollte. Und wir müssen einfach lernen, dass statische Abbildungen eine enorm kurze Halbwertszeit haben. Und wir eigentlich auch mit Echtzeitinformationen arbeiten müssten, viel dynamischer Entscheidungen treffen müssten, um durch die Herausforderungen dieser Welt wirklich erfolgreich navigieren zu können. Das Ganze mit einer Langfristperspektive zu vereinbaren, ist schwierig, aber aus meiner Sicht das Einzige, was wirklich dauerhaft erfolgsversprechend ist. Ja, und gelernt haben viele vieles. Und ich würde sagen, da geht noch ganz viel. Warum ist das so? Weil wir anders ausgebildet worden sind, zumindest die meisten von uns. Ich nenne das immer die Kette des Paribus-Annahme, dass wir immer alle Faktoren gleich gehalten haben und uns einen angeschaut haben, die Veränderung eines Faktors und dann die Auswirkungen aufs System. Und von diesen Denkmustern müssen wir uns trennen. Das fällt teilweise schwer. Oder auch das Management von mehreren, in Anführungszeichen, Krisen gleichzeitig. Das ist ungewohnt, das hat ganz andere Voraussetzungen und auch Anforderungen. Aber diese Denkmuster, die müssen wir einfach anders ja, nutzen oder die alten Denkmuster über Bord schmeißen. Und da hilft es aus meiner Sicht auch hervorragend, wenn wir die jüngere Generation viel intensiver einbinden, die eben nicht dieses Gepäck mitschleppen. Ja.
Ich habe diese Woche einen Vortrag von dem Strategieberater in der Bundeswehr, der zur Außen- und Sicherheitspolitik und Carlo Massala gehört, und der hat sprach von Polykrisen. Und ich glaube, er sagte auch, dass wir gar nicht damit umgehen können mit so Polykrisen und mit diesen Dominoeffekten, ja, dass die eine Krise quasi die andere auslöst. Und das ist etwas Neues. Kurz nachgefragt, glaubst du, dass was zum Beispiel mit KI solche Dinge vielleicht mehr in den Forecast kriegen, oder wie könnte man sowas griffig kriegen, außer mit einer Veränderung der Denkweisen?
Naja, ja, ich kann so mit dem Wort KI herzlich wenig anfangen. Ich würde mal einfach sagen, Technologie unterstützt. Weil da wird ganz viel KI genannt und es ist doch nur ein dummes Stück Software, das irgendwelche Funktionen ausübt. Ich glaube, wir müssen technologieoffen sein und auch technologieagnostisch. Klar muss man da immer vorsichtig sein, gerade was das Thema Datenhosting angeht. Da möchte keiner, dass die Daten irgendwo landen, wo sie nicht landen sollen. Sei es im weiten, weiten Osten, im weiten, weiten Westen. Weil das kann doch schnell missbraucht werden. Aber die Offenheit, Technologien zu nutzen, um schneller an relevante Informationen zu kommen, ist natürlich eine großartige Sache. Aber es sind Hilfsmittel. Und das ist wie mit modernen Navigationssystemen. Wenn ich ein super Navi drin habe, aber das irgendwie nicht anschalte oder nicht nutze, dann hilft es mir auch nicht. Also ich muss mich auch darauf einlassen. Ich muss verstehen, wie ich damit umgehe, wann ich das einsetze, zu welchem Zweck ich das einsetze. A fool with a tool is still a fool. Und manchmal übersieht man das und denkt, ah, jetzt haben wir großartig irgendwie was eingekauft und jetzt müsste es alles von selber gehen. Die Entscheidung am Ende sollten immer die Menschen treffen. Und es ist wichtig, dass die Menschen gut unterschiedliche Informationen abwägen können. Und das ist etwas, was wir so wenig gelernt haben. Vielleicht haben es die Juristen gelernt, gerade bei auslegungsfähigen Rechtsbegriffen etc. Aber die Fähigkeit, auch gegenläufige Informationen abwägen zu können. Die Fähigkeit, gewisse Anforderungen an die Qualität von Informationen zu stellen und das auch durchzuhalten. Die Fähigkeit, Irrelevantes auszublenden und sich nicht einfach von dieser Welle der Informationen überrollen zu lassen. Das sind Qualitäten, die in dem Kontext extrem wichtig sind.
Kommt mir gerade eine Frage spontan in den Kopf. Glaubst du, dass wir da im Bildungssystem vielleicht ein bisschen was tun müssten?
Naja, wir haben vier Kinder zu Hause zwischen 13 und 20. Und ich muss es mal vorsichtig formulieren. Es mutet manchmal an, als sei das Bildungssystem, und wir haben die Kinder auf unterschiedlichen Schulen, eher eine Kinderaufbewahrungsstätte. Lehrerausfall ist eins. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir in einer Schulinfrastruktur unsere Kinder zur Schule gehen lassen können, wo der Lehrerausfall kleines, vielfach qualitativ gut kompensiert wird. Aber dennoch, das, was an Fähigkeiten gebraucht wird, wird nur bedingt vermittelt. Ich freue mich immer, wenn die Kinder gefordert werden, das Wort zu ergreifen, Dinge zu präsentieren. Das ist stark lehrerabhängig. Aber ich befürchte, wir stopfen die armen Seelen mit viel Dingen voll, die in der Welt von übermorgen, und so weit muss man ja denken, und überübermorgen unbedingt hilfreich sind. Und wenn ich sehe, wie man auch dieses System, naja, nicht umgehen, aber instrumentalisieren kann, das hat unsere älteste Tochter quasi hingekriegt und ein außerordentliches Abitur gemacht, ohne sich zu zerreißen und ohne jetzt der intellektuelle Überflieger zu sein, die ist smart, aber nicht so, wie es die Zensuren ausdrücken, dann muss ich mir denken, naja, wie schön wäre es denn, wenn wir vom Bedarf der Zukunft ein Stück weit abgeleitet das Bildungssystem ausrichten würden, zumindest in Teilen, und weniger daran festhalten, dass Historien mitgeschleppt werden müssen. Ein anderer Punkt, den ich schwierig finde, und da sehen wir ja auch die Krux, G8, G9, rein, raus, hin, her, Handy, ja, Tablets, nein. Jetzt hat das Saarland gerade, glaube ich, die Handys in Grundschulen verboten. Eine Stringenz, eine besser überdachte Entscheidungsfindung, die Tendenzen frühzeitig erkennt und frühzeitig validiert und dann kohärente Entscheidungen trifft, die möglicherweise auch bundesweit gelten. Das wäre schon was Schönes. Und so hat man manchmal den Eindruck, die Verantwortlichen, und es liegt nun mal größtenteils in Länderverantwortung, sind sich der Tragweite ihrer Entscheidung manchmal nicht ganz bewusst.
Mir kommt es manchmal so vor, dass sie sich so ein bisschen von Event zu Event hangeln oder von Projekt zu Projekt oder von Aktion zu Aktion, als letztendlich das große Ganze zu sehen. Es gibt sicherlich Menschen, und dazu gehören auch zum Beispiel Schachspieler, Weltbekannte dazu, die halt wirklich bis zum Ende denken oder es versuchen. Daraus kann man sicherlich das eine oder andere lernen, aber oftmals kriegt man ja den Eindruck vermittelt, es geht halt mehr so ein bisschen in diese aktionistische Geschichte rein. Aber gut, sei es drum. Wir gehen ein bisschen in die heutige Zeit. Du hast den Kai Michael Beckmann getroffen. Irgendwann, vielleicht erzählst du uns, wo du ihn getroffen hast. Und hast dich dann mit ihm irgendwie zu einer Deckung gebracht und hast also Nikuta Beckmann und Kollegen gegründet. Und wird mir natürlich mal interessieren, wo ihr euch getroffen habt und was euch sozusagen zusammengebracht hat.
Also getroffen haben wir uns wahrscheinlich das erste Mal irgendwo im Ausbildungszentrum von PwC vor jetzt mittlerweile mehr als 25 Jahren. Und dann sind wir uns immer wieder um den Weg gelaufen. Ich hatte schon relativ früh eine Neigung in die Risikomanagementpraxis von damals noch PricewaterhouseCoopers als meinem Arbeitgeber reinzuschauen, habe auch immer wieder bei Projekten mitgemacht und dann haben wir wieder sporadisch Menschen getroffen, zu denen auch Kai gehört hat. Und dann haben wir uns das erste Mal wieder getroffen nach langer Zeit. Als ich dann bei Mazars war, beim Global Compact, weil ich immer eine große Neigung hatte, das ist, was es schon gibt, wirklich bestmöglich anzuwenden. Der Global Compact ist letzten Endes die Plattform, um die Ruggie Principles, die wesentlichen Grundprinzipien des Wirtschaftens und der Beachtung von Menschenrechten, ja, Vermeidung von Kinderarbeit, Antikorruptionsregelungen etc. pp. In die Breite zu bringen. Und da sind wir tiefer in den Dialog gekommen, weil mir war es ein Wunsch, schon bei Mazars eine Unternehmensberatung zu bauen, die genau dort stärker hinguckt, also stärker Richtung Steuerberatung Fair Share geht, stärker Richtung Nachhaltigkeitsthemen, stärker Richtung Haltung, wie kann ich das alles tun, stärker Richtung Verlässlichkeit über einen Stempel eines Abschlussprüfers hinaus. Und so haben wir uns lange ausgetauscht und 2015 habe ich ihn dann für Mazars gewonnen. Dann haben sich unsere Wege bei Mazars etwas überschnitten. Und ich bin dann aber zu Control Risks gegangen, einfach weil irgendwann verbrauche ich mich in Organisationen, selbst wenn ich dann Menschen, die ich gerade mit an Bord geholt habe, quasi ein Stück weit zurücklassen muss. Aber das war eine gute Entscheidung. Wir sind trotzdem über all die Jahre in Kontakt geblieben. Und jetzt haben wir festgestellt, das sind zwei Welten. Auf der einen Seite die tiefe Nachhaltigkeitsexpertise von Kai, die er über die letzten 2,5 Jahrzehnte gepflegt hat. Und auf der anderen Seite mein breiterer Blick auf und in die Unternehmen rein, großes Verständnis, wie Dinge dort ablaufen, funktionieren können und vielleicht auch sollten. Und gerade das hat uns zu dem Punkt gebracht, dass wir sagen, naja, schau mal, das Thema Nachhaltigkeit ist so unglücklich in die Hände der Prüfungsperspektive gefallen und so fürchterlich zugemüllt mit Bürokratie worden und so schwierig eingeführt worden, dass es eigentlich an der Zeit ist, ein anderes Narrativ wieder für das Thema Nachhaltigkeit zu prägen, das vom Geschäftsmodell her zu denken, vom Ende her zu denken und zum Schluss fallen Berichte, Berichtsformate und auch Testate raus. Und wenn dann noch was fehlt, weil man eine Formalie noch nicht hinreichend adressiert hat, dann kann man das noch ergänzen. Und wir haben jetzt leidvoll gesehen, wie versucht wurde, das Pferd von hinten aufzuzäumen, mit gutem, großartig gutem Willen, aber einfach technisch sehr unglücklich und auch wirklich handwerklich teils hundsmiserabel von den Betroffenen umgesetzt. Warum ist das so? Weil unglaublich viele Eigeninteressen reingespielt haben. Und es hat fast eine Goldgräberstimmung gegeben, den Unternehmen irgendwelche komischen Software-Module anzudrehen, die nicht mal revisionssicher waren, teils nicht mal zu Ende programmiert. Die Prüfer, viele von den armen Seelen, sind zu Themen gekommen, von denen sie wirklich keine Ahnung haben. Und der deutsche Wirtschaftsprüfer kann eine ganze Menge, aber Nachhaltigkeit in der Breite in 32 Stunden oder 40 Stunden IDW-Kurs auf 45 Minuten zu verstehen, ist doch jetzt schon ein bisschen schwierig. Da kann man vielleicht mal gerade so ein bisschen die Prüfungsstandards lesen, aber da hat man von dem Thema noch nichts verstanden. Und es ist einfach ein Thema in eine unzureichende Vorbereitung getroffen. So, und dann haben wir zusammengesessen schon vor einem guten Jahr. Es war, glaube ich, im März letzten Jahres und haben gesagt, Mensch, wenn wir doch eigentlich einen Wunsch hätten, dann würden wir dazu eine ganz andere Beratung aufmachen. Und das hat dann über den Sommer hin und Herbst eine Eigendynamik entwickelt aufgrund von verschiedenen Entwicklungen. Ja, und dann haben wir ab September, Oktober uns hingesetzt und gesagt, wie können wir das aufzäumen, dass wir auch wirklich eine Mehrwertberatung bieten können. Welche Formate können das sein? Wie kann man das machen? Und wir sind in ganz anderen Konzepten jetzt gelandet, als das üblicherweise der Fall ist. Ich habe da natürlich das große Glück, meine 25 Jahre Coaching-Erfahrung reinzubringen. Und das ist nichts weiter, als dass wir ja fast schon einen Anamnese-Coaching-Ansatz verfolgen, immer auf Befähigung, immer aufs Geschäftsmodell gerichtet. Und das soll und wird uns auch voneinander unterscheiden. Also ich bin nicht auf dieser Welt jetzt im letzten Jahrzehnt beruflich unterwegs, um Projekte zu verhökern, die keiner braucht, einfach um viel Umsatz zu machen. Ich finde das nicht nur unethisch, ich finde, es hilft auch keinem. Ja, und wenn da große Projekte rauskommen, dass man ganz viele Dinge ändern muss, Prozesse, Abläufe etc., ja gut, dann gibt es ja schon Beratungsgesellschaften, die da helfen können.
Ja, klar. Also, das ist im Prinzip so eine Art ganzheitlicher Ansatz. Jetzt hast du ihn ja quasi schon mal genauso angerichtet. Aber wenn wir jetzt konkret mal in eine Beratungsleistung reingehen, also in eine Fragestellung, du kennst es ja, also oft verbinden ja Unternehmen mit Nachhaltigkeit ja Reduzierung des CO2-Abdrucks, ja, CO2-neutral in 2027 zu werden, ist mir da so was so im Kopf, das mir ein Unternehmer mal geäußert hat. Wie sieht da eure Beratungsleistung aus? Könnt ihr ihm da auch an der Stelle helfen oder sind das andere Fragestellungen mit dem, wo die Unternehmer an dich herantreten?
Ich würde an der Stelle erstmal versuchen zu verstehen, wie kommt es denn, dass wir genau dieses Ziel als Ziel haben? Also einen Schritt zurück tun und nochmal auf die gesamte Bandbreite der Herausforderungen schauen, auch die sich jetzt gerade im geopolitischen Kontext stellen. Und da muss man abschichten. Sicherlich ist das eine das, was ich will. Und es kann sein, dass ein Unternehmer sagt, ich will das einfach. Und dann ist das gut und richtig so und dann soll man das auch verfolgen. Und dann gibt es aber etwas anderes, das muss ich, weil es meine Stakeholder fordern, die von heute oder die von morgen, die noch keiner im Blick hat. Und erst aus dieser Gesamtsicht der intrinsischen und der extrinsisch Motivierten kann eigentlich mein Nachhaltigkeitsverständnis, das ich als Unternehmen haben möchte, immer das Geschäftsmodell im Blick entstehen. Und dann weiß ich erst, okay, ist das tatsächlich das richtige Pferd, das ich hier gerade sattel? In welcher Reihenfolge sattel ich die Pferde? Was kann ich auch bewältigen? Und wo habe ich auch ganz simpel gesagt den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen, um weiter voranzukommen? Weil wir müssen uns immer vor Augen halten, in aller Deutlichkeit, Unternehmen sind dafür da, Profite zu machen, erfolgreich am Markt zu agieren und diese Profite idealerweise auch wieder in weiteres Wachstum zu investieren. Und natürlich auch den Unternehmern dann einen entsprechenden Unternehmerlohn zu gewährleisten. Aber das ist ja kein Selbstzweck. Und diese Philanthropie, das ist das, was manchmal einfach schwierig ist. Ich glaube, hinter vielen Themen steckt ein Business Case, aber manchmal werden auch Themen verfolgt, ohne dass man den Business Case verstanden hat, weil es vielleicht en vogue ist oder weil man ein anderes Interesse damit verfolgt. Und da möchten wir einfach hin, diesen Schritt rückwärts, einen ganzheitlichen Blick drauf werfen und auch wirklich die offene Auseinandersetzung mit dem, was mich heute, aber vor allen Dingen morgen erwartet. Weil an dem, was mich heute erwartet, kann ich fast schon nichts mehr ändern. Aber ich kann mir das für morgen vielleicht auch noch ein Stück aussuchen.
Wenn wir jetzt mal auf die Zeitkomponente schauen. Zeit können wir nicht anhalten und du hattest ja im Eingang gesagt, wir haben sehr viel Unsicherheit, die Uhr dreht sich mittlerweile sehr viel schneller, auch die Risiken kommen schneller, die Themen kommen schneller auf den Tisch. Wie könnt ihr mit eurem Beratungsansatz letztendlich so ein Stück weit den Zeitdruck eines Unternehmers nehmen, den er ja quasi innerlich immer verspürt? Um ihm dann letztendlich dahin zu bringen, wo ihr auch mit dem Thema Nachhaltigkeit ihn hinführen wollt oder er will, hin will. Wie sieht sowas dann im Realitas aus?
Auch Menschen Zeitdruck zu nehmen, ich weiß gar nicht, ob ich das oder ob wir das können und auch wollen. Es geht vielmehr darum, die Welt einfach so zu nehmen, wie sie ist. Die Rahmenbedingungen sind so und damit muss man umgehen. Live with it. Und wenn einem das nicht gefällt, dann muss man es ändern. Gewisse Sachen kann ich einfach nicht ändern. Wie sieht das aus? Ich glaube, die große Kunst ist, das Wichtige zu finden oder die wichtigen Dinge und dann ordentlich zu priorisieren. Und sich an den Stellen auch immer klar zu vergegenwärtigen, Wie viel davon brauche ich? Wir haben eine ganz einfache Methodik. Wir haben zum Beispiel aufgelistet, was sind die strategischen und was sind die operativen Anforderungen oder Ausprägungen in einer idealen Welt. Wenn ich alles auf 100 haben will, dann werde ich nie fertig und ich werde unglaublich viel Zeit, Aufwand, Geld etc., Ressourcen investieren. Und ich glaube, dann ist das Unternehmen schneller tot, als es gucken kann. Also sagen wir ganz einfach, schau mal, wenn das die strategische Ebene ist und das sind die verschiedenen Bereiche, wo du reüssieren kannst, Haftungsrisiken, Personalgewinnung, auf die Lieferkette zu schauen, etc. pp., die geopolitischen Aspekte hinreichend besichtigen zu können, dann wähl mal bitte aus, wo willst du den Schwerpunkt legen und wie stark, also die 80-20-Regel oder 40-10 oder was immer man nachher nimmt, weil wir werden nie alles zur selben Zeit auf das höchste Niveau heben können. Und ich glaube, da geht es darum, in einer guten, verlässlichen Struktur zu verstehen, erstens, was ich gerade sagte, was will ich, was wollen meine Stakeholder heute und morgen, ja, und in welchen Bereichen tangiert mich das und wo will ich auch wie gut oder wie mittelmäßig sein. Es gibt auch Bereiche, wo ich vielleicht einfach dann akzeptiere, dann mache ich da gerade das Minimum. Das ist auch gut so. Aber dann muss man das auch in der Stringenz im Unternehmen durchkommunizieren und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch häufig sehr intrinsisch auch motiviert sind an gewissen Themen, sagen, hey, wir haben uns unternehmerisch entschieden, hier das Minimum zu machen. Eure Aufgabe ist nicht das Beste. Das Beste ist gerade mal, dass das Pferd über die Latte springt. Und in anderen Bereichen wollen wir das Maximum, weil beispielsweise ein Stakeholder, Finanzier oder Kunde oder wer auch immer oder künftiges Personal sagt, das ist mir extrem wichtig. Und wenn wir diesen Stakeholder verlieren, dann ist das maximal schädigend für unser Geschäftsmodell. Und da sagen wir dann, da legen wir drauf. Beispiel, wir haben einen Hidden Champion irgendwo auf dem platten Lande, ein bisschen weiter weg. Und der sagt ganz einfach, ich kriege hier keine Leute mehr. Ja, und ich habe aber zufälligerweise einen Bedarf in einem Bereich, wo Menschen gerade im jüngeren Umfeld sehr geeignet wären, die ich gerne hätte, aber ich kenne deren Anforderungen vielleicht gar nicht. Ich habe mir nur sagen lassen, die legen ganz viel Wert auf die Themen X, Y und Z. Und dann gilt es, dorthin zu gehen, zu validieren, was wollen die denn, was das Unternehmen bieten muss, damit sie überhaupt noch hingehen. Und ich glaube, sich dessen gewahr zu werden, wer sind meine Stakeholder von heute und morgen, was wollen die? Wie wichtig sind die für mich? Wie kann ich das erfüllen? In welchen Formaten muss ich das berichten, damit sie es auch verstehen? Und nicht in meinen Formaten, die ich senden will, sondern in den Formaten des Adressaten. Klammer auf, hier siehst du den Coaching-Ansatz ein Stück weit. Und wenn die sagen, ich gucke mir das nur über TikTok an, ja, liebes Unternehmen, dann wirst du deine Nachhaltigkeitsbotschaften eben über TikTok senden. Ansonsten interessiert es keinen. Ja, das war jetzt vielleicht ein hinkendes Beispiel, aber ungefähr so muss man das verstehen. Also es wird teilweise sehr, sehr, sehr operativ. Und das, was ich gerade strategisch angesprochen habe, das machen wir natürlich auch auf der operativen Ebene. Ja, es geht darum, das ganze Thema Nachhaltigkeit passgenau zu machen, das unternehmensspezifische Verständnis rauszuarbeiten und dann nachher natürlich auch umzusetzen. Und dann ist Nachhaltigkeit etwas, was mir Perspektive gibt, Wachstumschancen und vor allen Dingen Resilienz. Ja, dass wenn dann ein Schlag im Bewerbermarkt da ist, ich so gut positioniert bin. Ja, dass ich auch Beziehungen für meine Key Stakeholder, vielleicht auf die Finanzseite, so nachhaltig pflege, zu ein, zwei, nicht zu allen, dass die auch wirklich starke Irritationen aushalten. Und wir sind ja häufig gerade in dem Bereich mit dem Gießkannensystem unterwegs und glauben, dann machen wir das mal für alle, wir machen hier mal hier so einen ja, Investorentag oder Bankentag und dann wird die Sparkasse XY genauso behandelt wie möglicherweise ein Private Equity Investor. Die werden natürlich in Forderungen nachher anders auftreten, aber das sollte man von Anbeginn differenzierter denken. Vielleicht ist ja die Sparkasse für mich sogar der wichtigere Stakeholder in Zukunft und dann müsste ich sie aber auch so behandeln.
Ja, das spielt jetzt quasi in meinen Bereich hinein, Finanzierung, ne? Weil seit Jahren ja schon die Banken die Nachhaltigkeit irgendwo im Fokus haben. Die prüfen das auch nicht einheitlich, jeder gleich, sondern jeder ein bisschen anders, aber das macht nichts. Perspektivisch geht es natürlich vielfach um ökologische Themen, ja, aber unterm Strich, das Ergebnis ist, wenn du als Mittelständler die Nachhaltigkeit nicht nachweist, wird es teuer. Einfach. Das ist einfach so. Die Finanzierungsquellen werden nicht günstiger, sondern teurer, wenn du diese Themen nicht mitträgst. Auch in deinem Reporting, auch in deinem Unternehmen. Und vor allen Dingen, du musst es ja nachweisen können. Insofern ist es natürlich wunderbar, wenn du solche Themen ganzheitlich auch anschaust. Das führt mich ja zur nächsten Frage. Du hast in den 4 Jahren auch dich zum Buchautor. mal kurz aufgeschwungen. Ich glaube, das hilft sogar in dem Moment, weil du hast das Buch Gute Fragen genannt, ne? Und vielleicht magst du noch mal ganz kurz dann Schwenk kurz geben, weil dieses Buch hat ja quasi, ist ja quasi die Grundlage auch des Herausfindens, was wollen die Menschen? Weil gute Fragen brauchst du, glaube ich. Tatsächlich ist ja auch immer so mein mit dir gute Fragen. Ich habe es mir auch gekauft und ich finde es immer wunderbar, immer noch mal reinzugucken, weil du vergisst es, das gute Fragen stellen. Ne? Und wie bist du eigentlich damals zu dem Buch gekommen? Was hat dich damals so getrieben? Und ich meine, jetzt hilft es dir wahrscheinlich, oder?
Naja, ich bin jetzt seit, oh Gott, seit mehr als 20 Jahren als Coach ausgebildet, mittlerweile auch seit 2 Jahren NLP-Trainer, also neurolinguistisches Programmieren. Das hat mich die ganze Zeit begleitet, wie in ähnlicher Zeit uns auch unsere Kinder begleitet haben. Die sind zwischen 13 und 20. Und ausgelöst wurde die Buchidee vor mittlerweile, ja, 10 Jahren, als unser Großer mich gefragt hat, wieso fliegen Vögel? Also wie fliegen Vögel? Also wieso fliegen die? Und es geht nicht darum, wie das thermodynamisch läuft, sondern warum machen die das eigentlich? Also was ist der Auslöser, dass die überhaupt fliegen? Gibt es da oben was? Und das hat mich dazu gebracht, dass ich eine Frage eben komplett anders beantwortet habe, als er erwartet hat. Und dann bin ich nachher auf die Idee gekommen, ja, woher hat er das? Wie lernt er das? Und dann habe ich die ersten Fragen gestellt, auch an der Schule, ist euch klar, dass ihr einen großen Einfluss habt? Wie bringt ihr den Kindern das Fragen bei? Und da wurde mir gesagt, machen wir gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, ach du liebes Lieschen, das ist dann am Ende doch nur in der Verantwortung des sozialen Umfelds, also der Familie. Und wenn ich dann schaue, wie wenig wir ausgebildet worden sind, ich nehme uns mal dieselbe Altersgruppe, dann fehlt es ja an einem, dem guten Fragen. Und es geht nicht um die semantische oder die wortspezifische gute Frage bei mir, sondern wie geht gutes Fragen vom Verhalten her? Ja, das ist das Entscheidende, also die quasi begleitende nonverbale Kommunikation, aber auch überhaupt mal zu verstehen, wozu nutze ich Fragen, was ist der Zweck, wie tue ich das praktisch, etc. pp. Das habe ich versucht, über viele Interviews, die nach demselben Schema abliefen, einfach zu modellieren. Und daraus ist das Buch dann geworden. Und es hat tatsächlich 10 Jahre gedauert, das insgesamt zu schreiben. Aber ich habe sehr, sehr viele Gespräche dazu geführt und die dann nachher am Anfang ja statistisch versucht auszuwerten, was nur bedingt ging, weil es im Endeffekt qualitative Interviews waren. Und dieses tiefe Beschäftigen mit der Frage hat dazu geführt, dass ich hoffe, ich auch eine andere Qualität von Fragen im Interview habe. Deswegen habe ich ja auch mein Coaching-Hobby als der Fragwerker benannt. Das ist jetzt die Werbeplatte. Und davon lebe ich auch, dass ich Menschen Fragen stellen kann, die unerwartet sind, die relativ schnell da ankommen, wo sie die Menschen berühren. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Das hilft zu navigieren und ich habe auch mittlerweile verstanden, wie man Wertschätzung zum Ausdruck bringt, wenn man Menschen Fragen stellt. Ja, und es gibt auch Ende. Also eine der Fragen für das Buch war, wo ist das Ende des Fragens? Woran erkennst du das? Hier bis hierhin und nicht weiter? Oder was ist dir schon passiert, wenn du über diese vermeintliche Linie gegangen bist? Ja, was ist der Hintergrund? Und ich glaube, ich werde auch irgendwann ein zweites Buch noch schreiben. Das wird sich dann eher mit der Kehrseite beschäftigen, mit der Antwort.
Oh, sehr spannend, sehr spannend. Da bin ich gleich gespannt. Also, sag mir Bescheid, wann du es rausbringst. Ja? Wenn es wieder 10 Jahre dauert, okay, dann sind wir dann schon ein Stück weit noch weiter.
5 Jahre wird es dauern,
Ja,
weil ich
okay.
alle 5 Jahre etwas Besonderes für SOS Kinderdorf mache. Und dieses Buch habe ich ja auch SOS Kinderdorf quasi nicht gewidmet, aber die Erlöse sind eben zugunsten von SOS Kinderdorf, die ich mit großer Begeisterung seit, ich kann auch schon gar nicht mehr so lange denken, wie ich das tue, unterstütze. Ich bin zu meinem 50. zum Beispiel verschiedene SOS Kinderdörfer abgefahren. Hab dort mit den Kindern gesprochen, auch mit den Menschen und habe daraus eine Spendentour gemacht. Das fand ich großartig. Ich spende immer fleißig die Auftragsvergütung, die ich bekomme, wenn ich Keynotes halte oder Vorträge halte. Das Buch war dann quasi so ein Zwischenschritt. Das würde ich mir aber eigentlich mal im 55. noch zurechnen, großzügig wie ich bin. Und es wird dann auch demnächst wieder was geben. Aber das ist der andere Punkt. Ich glaube, es ist wichtig, auch immer wieder darüber nachzudenken, was kann ich der Gemeinschaft geben, ohne den ganzen Tag darüber zu lamentieren, wie schwierig das alles ist. Und ich finde es toll, wenn man auch mal darüber nachdenkt, wo wird denn was besonders gebraucht. Und wir haben gerade bei SOS Kinderdorf natürlich auch die Herausforderungen, die sie jetzt haben, durch all diese Dinge, die dort zu lesen sind. Aber am Ende des Tages ist das ein Platz, wo die besonders Schwachen aufgefangen werden, auch und insbesondere in Deutschland. Und die gehören zu unserer Gesellschaft. Und wir haben verflucht die Pflicht, gerade denjenigen ein vernünftiges Entree in das Leben zu gewährleisten. Kein Kind kann was dafür, wenn es bei drogenkranken, alkoholkranken Eltern groß wird, die ja auch selbst gewählt wohl kaum in so ein Schicksal kommen, sondern auch Schicksalsschläge hatten etc. Und wir blenden solche Dinge auch viel zu schnell aus. Und ich glaube, das ist die Kunst, sich auch immer wieder zurückzunehmen und zu sagen, was kann ich denn auch der Gesellschaft zurückgeben? Und ich persönlich fordere ich das einfach von den Stärkeren. Die haben die Verantwortung, das zu tun. Dann kommen wir wieder zu diesem ganzen Haltungsthema. Und ich wünsche mir so viel mehr Haltung gerne in der Gesellschaft, dass man auch stolz ist, Steuern zu zahlen, dass man stolz ist, ein Gemeinwesen zu unterstützen, dass Menschen stolz sein dürfen, wenn sie ein Ehrenamt haben. Und teilweise werden die verhunepiepelt. Ja. Und das ist so ein bisschen schwierig. Wir sind so ein bisschen an der Scheidestelle am Scheideweg. Denn wenn die Wertschätzung wegfällt, warum sollen die Menschen das tun?
Kurz mal jetzt der Schwenk wieder in die Beratungsphilosophie, weil dein soziales Engagement haben wir ja jetzt ja gehört und das wertebasierte Tun, wie fließt das dann letztendlich auch in dein neues Geschäftsmodell, in deine Partnerschaft mit ein, vielleicht auch in die Auswahl deiner Kunden?
Es ist immer eine schwierige Frage. Grenzt man Menschen, Kunden, Unternehmen aus und sagt man ja, aber die und die Branche nicht? Es war mal eine Zeit, durchaus aktuell zu sagen, oh, aber die Defense-Branche wollen wir nicht. Alles schön und gut. Wie würden wir denn ohne dastehen? Ja, und ich glaube, jetzt hat auch der Letzte gemerkt, sich auf die Waffenlieferungen, Munitionslieferungen aus einigen speziellen Staaten zu verlassen. Und denen quasi unseren Wohlstand in den Rachen zu werfen, ist keine gute Lösung. Also wenn wir Sicherheit wollen, dann müssen wir das auch vom Ende her denken. Ich würde per se erstmal ungern überhaupt ein Geschäftsmodell ablehnen. Ja, es gibt zwei Bereiche, da tue ich mich schwer. Das eine ist alles, was Politik angeht, weil da wäre ich, na drei. Das zweite ist, was Glauben angeht. Und auch die entsprechend dahinter stehenden Institutionen. Und das Dritte ist, was Banken und Versicherungen angehen, weil ich davon keine Ahnung habe. Und ich finde es einfach höchst uninteger und auch unprofessionell, bei Dingen mitreden zu wollen, von denen man keine Ahnung hat. Having that said, ja, es kommt auf den individuellen Kunden an. Da kann man natürlich auch sagen, nee, nee, wir nehmen aber nur die, die Nachhaltigkeit schon so verstehen, wie es toll wäre. Ja, wer hilft dann denen, die sich vielleicht auch auf den Weg machen wollen, aber einfach mal gerade am ersten Schritt schon Schwierigkeiten haben? Ich will es mal so sagen, ich würde keinem die Tür verschließen für ein erstes Gespräch. Ich möchte verstehen, wenn jemand sagt, du, intrinsisch, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich finde das alles blöd, ich will nur einen Haufen Geld verdienen. Dann ist es schwer im Moment. Aber wenn ich dann sage, aber schau mal, extrinsisch betrachtet, du wirst keinen Haufen Geld verdienen, wenn du das und das mittelfristig nicht tust. Jetzt ist deine Entscheidung, dich auf den Weg zu machen oder so zu bleiben. Und wenn derjenige dann sagt, na gut, das Motiv dahinter ist vielleicht kein ehrenwertes, weil ich nur Anforderungen anderer erfülle, aber ich mache mich auf den Weg, dann ist das erstmal jemand oder ein Unternehmen, das ich unterstützen würde. Warum denn nicht? Denn manchmal kommt der Appetit ja auch beim Essen, dass man sieht, oh, das ist ja nützlich. Und ja, der Saulus zum Paulus, das soll es ja alles geben. Und insofern ist es eher auch eine Frage der Zusammenarbeit. Es gibt so drei, vier Grundprinzipien: Unehrlichkeit, fehlende Mitwirkung und Alibi-Projekte. Da bin ich hochallergisch, da habe ich ein paar von machen müssen. Da gibt es so ein paar spezielle Unternehmen, auch in Deutschland, die sind meistens ein bisschen größer. Für die möchte ich ausdrücklich untätig bleiben, nicht mal gegen Vorkasse. Und denen würde ich das auch direkt sagen, wenn sie mich fragen.
Ja, es geht aber mir auch mitunter so, wenn ich in ein Mandat reingehe, dass es manchmal sich nach 4 Wochen klärt sich auf, dass es eher ein Alibi-Projekt ist, und da eigentlich nur eine Unterlage oder eine Aussage gesucht wird, um manche Sachen zu exkulpieren oder sowas, ja. Und das ist natürlich gerade im Finance extrem problematisch. Und ja, also deswegen ist es mitunter auch schon passiert, ja. Dein soziales Engagement, vielleicht nochmal, vielleicht einen Schwenk zum vielleicht auch aktuellen Thema. Du bist tatsächlich mit dem Thema Ukraine besonders verbandelt. Würde ich ganz gerne noch, was du alles mir im Vorgespräch erzählt, wir hattet ein besonderes Event letzte Woche. Du bist nämlich auch schon in der Ukraine gewesen, mit dem Nachzug. Ja, bist du schon hingefahren. Und warst da mit dem Mittelstand unterwegs, was ich großartig finde. Jetzt kannst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was daraus sich entwickelt hat, nämlich es passt in den Kontext.
Entschuldigung, ja, das Thema Ukraine ist eigentlich, da bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Aus einem geschäftlichen Zusammenhang ist einfach der Bedarf entstanden quasi, weniger darüber zu reden, als einfach mal zu machen. In dem Gespräch wurde ich damals darauf hingewiesen, schau mal, es sind so viele Unternehmensvertreter aus anderen Ländern hier in Kiew, der mit dem Telefonpartner hatte ich damals jemanden am Apparat, der eben in Kiew saß, nur die Deutschen sind nicht da. Und daraufhin habe ich dann so lapidar gesagt, gut, wenn da keiner hinfährt, dann organisiere ich das eben über Control Risks. Und das hat erstmal ein paar Leute irritiert, aber das auch für die Qualität und Güte von Control Risks, da waren wir ja schon als Control Risks mit einem bestimmten Teil vom Geschäft, denn Control Risks hat relativ früh Russland verlassen, noch in 22, hat dann in Kiew ein Büro aufgemacht, aber eine bestimmte Art von Geschäft dort betrieben. Das ist nicht das Beratungsgeschäft, dass man Unternehmensvertreter reinbringt, um Investitionen zu besprechen etc. Ein bisschen war das in die Richtung. Aber hier ging es gerade darum zu sagen, schaut euch das doch bitte mal vor Ort an, damit ihr ein Gefühl habt, kann man da investieren, ist das ein Business Case, kann ich da überhaupt was unternehmerisch machen? Denn sonst rede ich immer so aus der ungesunden Halbdistanz mit so einem Bild, oh, Krieg, alles kaputt, die Oma war in Dresden oder was auch immer, oder der Opa war im Krieg, der hat auch davon erzählt, wie fürchterlich. Übrigens, mein Vater war im Krieg, deswegen habe ich auch bestimmte Kriegsbilder und meine Oma ist zweimal im Krieg gewesen. Den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also ich bin auch mit solchen Bildern sozialisiert worden und mir war es einfach wichtig, mal ein anderes Zeichen zu setzen. Da kann man hinfahren. Da muss man nicht lamentieren, Versicherungsschutz und überall fallen dann Bomben auf den Kopf. Da sind Menschen, die freuen sich, weil die können nicht raus. Da kann man Beziehungen knüpfen, wenn noch nicht alle da sind. Da kann man Vertrauen aufbauen und auch mal schauen, was ist denn überhaupt das, was ich hier wirtschaftlich tun kann. Das war der Gedanke, das habe ich dann gemacht. Ich bin dann ein paar Mal öfter noch da gewesen. Paar Mal viel öfter, weil ich auch mich da einfach stärker einbringen wollte. Und ja, dann hat sich das alles so ergeben, dass ich letztes Jahr Control Risks dann operativ verlassen habe, ab dem frühen Herbst. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was machst du denn jetzt damit? Lässt das einfach so vor sich, für sich stehen? Weil so richtig engagiert hat sich immer noch nicht viel aus Deutschland. Ein paar Jahre in bestimmten Branchen, Wehrtechnik sicherlich etwas, kleines bisschen im Bauwesen, aber sehr marginal im Energiebereich, klar. Die Ersatzbeschaffung etc. Aber das ist doch alles sehr, 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 sehr eingeschränkt und sehr klein, was da aus Deutschland kommt. Und so hat sich das ergeben, dass ich Gleichgesinnte gefunden habe, beziehungsweise die mich gefunden und gesagt haben, Mensch, lass uns doch einfach eine Plattform gründen, die ein ausgewogenes Bild bringt, die ein anderes, ein reales, ein realistisches, ein pragmatisches Narrativ bildet und die vor allen Dingen auch Projekte findet, Investitionsmöglichkeiten findet, die gibt es in der Ukraine ganz viele, die angemessen präsentiert, Erfolgsgeschichten präsentiert, damit die Unternehmer verstehen, aha, das waren also die Herausforderungen. Fördermöglichkeiten im Detail bespricht in kleinerem Rahmen, damit man ans Eingemachte gehen kann und nicht immer auf Konferenzlevel, wo man immer nur auf der Metaebene bleibt. Ja, und diese Plattform wird das Deutsch-Ukrainische Institut sein. Das haben wir vor 2 Wochen gegründet und jetzt suchen wir mit großer Freude noch Förderpartner, dass sie uns einfach auch den finanziellen Hintergrund geben, damit man dieses Stück Infrastruktur bauen kann. Wie lange das besteht, ich habe keine Ahnung. Ich würde mal einfach sagen, solange es gebraucht wird und dann soll es ganz schnell verschwinden. Und ich kann jetzt nur schon am Rande anmerken, natürlich sind wieder Befindlichkeiten von allen möglichen Arten von Institutionen da, die dann sagen, ah, oh, das ist aber blöd, dass es euch gibt. Witzigerweise, die Unternehmensseite sagt eher, klasse, haben wir die ganze Zeit drauf gewartet, weil wir eigentlich so eine Lücke füllen. Die ausschließliche Dedizierung auf die Ukraine, die ausschließliche Dedizierung auf Projekte und Investitionsmöglichkeiten und das wirklich in kleinerem Kreise ans Eingemachte gehen. Also es ist eine Plattform für die, die wirklich sagen, ich könnte mal drüber nachdenken. Ja, und die einfach ein bisschen Butter bei die Fische tun wollen Und vor allen Dingen heute schon sicherstellen, dass sie nicht den Zug verpassen. Denn ich habe mir immer mehr sagen lassen müssen in der Ukraine, Harald, wenn du glaubst, dass wir mit irgendeinem, der dann ankommt, wenn Frieden ist, Geschäft machen werden, wenn wir nicht irgendwie müssen, dann hast du dich geschnitten. Wir werden die Freunde in der Not zu unseren Geschäftspartnern machen. Und die anderen, die kommen, die können sich ganz, ganz, ganz hinten anstellen. Und das war's. Und ja, das ist ein Stück weit der Zug, den wir unter Umständen verpassen, trotz der vielen Hilfsgelder, trotz der vielen Unterstützung, trotz des guten Rufs, den ja, deutsche Unterstützung, Mitwirkung in der Ukraine hat. Aber das muss auch gelebt werden. Und ich fand einen Satz von Zelensky beim deutsch-ukrainischen Business Council 23 einfach prägend, der gesagt hat: Glaubt ihr denn allen Ernstes, dass wir für immer an Fördergeldern hängen wollen? Wir wollen ein ernstzunehmender Geschäftspartner im europäischen, im EU-Rahmen sein, nach den gleichen Werten, Standards, Regeln etc. Und wir wollen, dass ihr hier in unserem Land profitabel arbeitet, ja, hohe Profite macht, gerne Steuern zahlt. Ja, und dass das wirklich etwas ist, wo wir alle dran partizipieren. Und ich fand das so erfrischend, dass er einfach diese Paradigmen mal auch bricht und den Menschen sagt: Ja, mach doch einfach Gewinn hier. Da müsst ihr doch auch keine Scheu haben.
Das ist wie im richtigen Leben, ne? Auch
Ja.
in der Not, ne? Wer steht in der Not bei dir? Wer steht zu deiner, an deiner Seite, ne? Und das ist dasselbe Spiel, ja? Also dasselbe Spiel. Wer das nicht begriffen hat, ja, tut mir leid. Ja? Aber genau so ist es. Also insofern ist da der Kreis dann geschlossen. Lass uns ein bisschen nach vorne gucken, Harald, mit Navigator First. Grundsätzlich habt ihr euch so ein paar Ziele gesetzt, die du mit uns teilen willst.
Ich habe mir persönlich Ziele gesetzt. Ganz ehrlich, ja, ich weiß auch, wo ich in 5 Jahren stehen will. Ich möchte mit dem Unternehmen richtig erfolgreich sein. Wirtschaftlich, in allen Belangen. Sowohl wirtschaftlich in Bezug auf die, die wir unterstützt haben, aber auch in Bezug auf das Erlösmodell und ja, die Substanz des Beratungsunternehmens, was wir bauen. Und wieso? Naja, damit es dauerhaft stehen kann. Ob ich da jetzt noch in 10 Jahren arbeiten werde, das weiß ich gar nicht, aber die Vision ist schon etwas, einfach ein Beratungsunternehmen zu haben, das Dinge auf den Punkt bringt, dass er Begleiter ist, so eine Art Shared Function für verschiedene Unternehmen, dass man auch Beratung nach ganz anderen ethischen Standards gemacht. Ich war jetzt 3 Jahrzehnte fast in unterschiedlichen Beratungsunternehmen und muss sagen, da gibt es eine ganze Menge von Dingen, die mir wenig gefallen. Und die möchte ich einfach anders machen. Das würde jetzt zu weit führen, da im Detail darüber zu sprechen, aber das bezieht sich auf Umgang mit Kunden, das bezieht sich auf den Umgang mit Menschen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das bezieht sich auf die Art der Leistung etc. pp. Ja, das soll einfach etwas sein, was auch wirklich Standkraft hat. Muss es groß werden? Nö. Muss es gut werden? Ja. Qualitativ auf Augenhöhe mit den Top-Beratungen, die man international kennt. Ja, warum denn nicht? Aber nicht dadurch, dass man den Menschen bunte Folien verkauft. Sicherlich werden auch mal bunte Folien dabei sein. Aber wir wollen befähigend durch diese Reise gehen, dauerhaft an der Seite der Unternehmen sein. Und deswegen heißt das Ganze jetzt ja Navigators First mit dem Apostroph, denn das ist der Erstling des Navigators. Und der dreht sich natürlich um das Thema Nachhaltigkeit. Und es wird bestimmt auch einen Zweitling geben, einen Drittling. Das sind dann die nächsten großen Megathemen, die kommen. Jetzt machen wir erstmal eins, das ist anspruchsvoll genug. Aber wir denken schon daran, ein dauerhafter Begleiter zu werden. Und mir haben zwei Sachen in meinem beruflichen Leben imponiert. Mazars lebt davon, dass Robert Mazars, der Gründer, das Unternehmen irgendwann verschenkt hat an seine Partner. ControlRisk war ähnlich. Verschenkt nicht, aber einfach dauerhaft dafür gesorgt, dass das Unternehmen unabhängig ist. Und sowas kann ich mir auch vorstellen, dass man einfach weniger hingeht und auskapitalisiert und sagt, nach mir die Sinnflut, sondern einfach einen Übergang auch findet, dass eine nachfolgende Generation und dann vielleicht nochmal eine nachfolgende Generation Spaß daran hat und das nach gleichen Prinzipien macht, dass da wirklich eine Marke raus wird, wenn ein Unternehmen sagt, ich brauche Navigation, ich brauche eine Art Lotsen auf dem Schiff, weil mir das im Augenblick einfach zu viel ist. Es ist neblig, da sollen Eisberge sein und da sind noch ganz böse Eisbären und weiß der Fuchs was, dass dann die erste Adresse einfach unsere Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder was immer das künftig sein wird, ist. Ja, und Größenordnung, ich habe mal geliebäugelt, 20 bis 40 wäre wahrscheinlich toll. vielleicht 40 bis 60, I don't know. Und wenn es nur 10 bis 20 sind, ist es auch gut. Das, was es hergibt. Und das liegt wieder daran, wie gut werden wir sein, wie stark wird das nachgefragt, was wir beraten. Und ja, nicht mehr und nicht weniger. Und ich möchte die Themen haben, die schwierig sind. Ich möchte die Themen haben, die wichtig sind. Und ich möchte auch eine Vertrauensstelle sein, das sage ich auch ganz offen, wo wir helfen, dass Unternehmen Dienstleister gut auswählen können, denn daran fehlt es auch häufig, und nicht mehr so viel Blödsinn verkauft kriegen, nicht mehr so viel Blödsinn gemacht kriegen und dafür teuer Geld bezahlen müssen. Ich möchte den Unternehmen es ermöglichen, dass sie all diese Unterstützungsdinge aus einem Guss bekommen. Weil dafür haben wir genug gesehen und wenn uns da was fehlt, dann holen wir jemanden an Bord. Und ich möchte die Themen vom Ende her denken. Und so haben wir zum Beispiel jetzt schon Partner. Wir haben gestern einen Partnerschaftsvertrag unterschrieben. Ich sage das auch einfach mal mit einer ganz tollen Agentur, Johannsen und Kretschmer, JK. Und da geht es einfach darum, Kommunikation ganz anders in solche Beratungsmodelle von vornherein mit einzubauen. Ganz anders, als es bislang der Fall war. Und auch wirklich moderne Denkweisen zu etablieren. Also zurück zum Bildungssystem. Das Gleiche nur anders und kleiner zu machen, ist doch Blödsinn. Das haben wir doch alles schon. Das können andere auch viel besser. Wir denken vom Ende her und sagen im Endeffekt, na, wie müsste es denn sein, wenn du es so baust, dass es vielleicht in 20 Jahren auch noch was wäre? Und es gibt so zwei, drei Dinge, die durfte ich in meinem Leben tun und da bin ich heute noch stolz drauf. Ich habe mal ein Informationssystem für ein ERP gebaut, für einen weltweiten Dienstleister. Und es läuft heute noch. Das feiert jetzt Geburtstag, das ist gerade 20 geworden. 20 Jahre lang eine Struktur für ja, Informationslogistik. Und da bin ich wahnsinnig happy und sowas, das möchte ich hinterlassen. Dass man sagt, da wurden uns Strukturen gegeben, die haben lange getragen. Die haben uns einen wahnsinnigen Nutzen gebracht und die haben uns vor allen Dingen auch geholfen.
Warst und ich wünsche dir alles Gute, toi toi toi. Bis zum nächsten Mal, Harald. Vielleicht in 4 Jahren,
In
wenn das
4 Jahren, um dann mal nach hinten zu gucken,
mindestens
was ist denn alles passiert. Ja, herzlich gerne. Sieh mir, lieben, lieben Dank, es hat großen Spaß gemacht.